Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Es ist immer wieder erstaunlich, auf welche Ideen die Menschen kommen, wenn sie von einer Sache überzeugt sind. Ob jung oder alt, ob ehrenamtlich tätige Zeitgenossen oder engagierte Schüler. Darum geht es in der Blauen Stunde heute, um eine Ausstellung und um eine App. In beiden Fällen beeindruckende und berührende Projekte. Unser neues Stadtmuseum in Wiesbaden hat sich vorgenommen, neben der Dauerausstellung zusätzlich Sonderveranstaltungen zu präsentieren, auch zu aktuellen Themen. Übrigens auch eine gute Idee. So kann man seit November eine Ausstellung besuchen, die zuvor schon in Ingelheim und Mainz viele Besucher hatte und die den Titel trägt Flucht 2.0 – Odyssey to Peace. Sie erzählt von Vertreibung, Flucht und Ankunft und wurde von 8 Flüchtlingen kuratiert. Wir haben mit den beiden Projektleiterinnen, der Journalistin Jeanette Schindler und der Kunst- und Design-Dozentin Dr. Doha El-Sayed aus Kairo gesprochen. Und die erste Frage ist, warum heißt die Ausstellung Flucht 2.0?
Also die Ausstellung ist im Jahr 2014 entstanden. Da haben wir angefangen, uns darüber Gedanken zu machen mit einer Gruppe von jungen Leuten, die gerade nach Deutschland geflüchtet waren. Und bei unserem Zusammensein, bei dem Arbeiten an dem, was können wir gemeinsam machen, ist uns aufgefallen, wie sehr die mit Medien arbeiten. Also die Flucht heute ist ganz anders als vor 20 Jahren. Menschen, die heute flüchten, die benutzen und sind sehr stark angewiesen auf die sozialen Medien, auf Internet, auf Handy. Und deswegen haben wir die Ausstellung Flucht 2.0 genannt, weil es bedeutet, das ist diese Version des Internets, wo eben nicht nur etwas herausgezogen wird aus dem Internet, man liest nicht nur irgendetwas, sondern man gibt auch etwas hinein, nämlich seine Informationen, seine Angebote, seine Wünsche, die man hat. Und auf diese Art ist es gelungen, eben diese Flucht überhaupt zu bewältigen. Und so kam die Idee auf, die Ausstellung Flucht 2.0 zu nennen.
Aber es gibt auch den Rest des Titels unserer Ausstellung, An Odyssey to Peace. Das heißt, dass diese jungen Leute suchen durch ihre Reise das Frieden
zu leben. Also eine Odyssee zum Frieden.
Genau.
Welches ist jetzt Ihre Rolle gewesen? Sie sind die Projektleiterinnen.
Also am Anfang ging es vor allem darum, eine Gruppe zu bilden, die zusammenhält und zusammenbleibt. Da haben wir ganz viel Arbeit damit gehabt, überhaupt Vertrauen aufzubauen, untereinander, zwischen den Leuten, aber auch zu uns, die jungen Leute, die gekommen sind, um bei etwas mitzuarbeiten. Also Sie müssen sich vorstellen, die kommen von einer furchtbaren Flucht hierher und dann sitzen sie in ihren Wohnheimen unter nicht so besonders schönen Bedingungen, haben eigentlich den ganzen Tag nichts zu tun. Unsere Erfahrung war, dass sie eigentlich jede Einladung, etwas gemeinsam zu tun, aufgegriffen haben. Und jetzt hatten wir die eben zusammen und mussten dafür sorgen, dass aus den Einzelpersonen eine Gruppe mit einem gemeinsamen Ziel wird. Und das war am Anfang unsere Aufgabe, die Gruppe zu bilden und das Ziel zu finden. Wir waren am Anfang eine Gruppe von vielleicht 15 Männern und Frauen und die haben sich einzeln vorgestellt in der Gruppe und erzählt, was sie gemacht haben. Und dann war schnell klar, dass wir viele Talente in der Gruppe haben. Wir hatten einen Videofilmer aus Eritrea, wir hatten einen Maler aus Eritrea, wir hatten Handwerker aus Syrien, wir hatten einen Journalist aus Pakistan und alle wollten eigentlich über ihre Flucht erzählen. Das war das beherrschende Thema. Und so ist dann eigentlich schon nach dem zweiten, dritten Treffen die Idee entstanden, irgendwie die Flucht darzustellen. Dass es eine Ausstellung werden würde, das ist erst mit der Zeit gereift. Also es hätte auch sein können, dass wir einen Film machen oder ein Theaterstück oder irgend sowas. Aber da die meisten nicht gut Deutsch konnten oder gar kein Deutsch konnten, war es einfach wichtig, etwas zu machen, wo sich alle ausdrücken können.
Und wann kam es dann zu der Idee oder besser gesagt, wie verlief denn der Prozess? Also Sie haben diese Gruppe dann öfter getroffen, regelmäßig getroffen und haben über Fluchterfahrungen gesprochen.
Also wir haben die Fluchtgeschichten gesammelt am Anfang. Das war ein sehr mühseliger Prozess. Sie müssen sich vorstellen, wir haben Syrer, Eritreer, Pakistaner, in der Gruppe Afghanen, verschiedene Religionen und ganz unterschiedliche Sprachen. Und wir haben in dem ersten Vierteljahr eigentlich nichts anderes gemacht, als jeder hat seine Fluchtgeschichte erzählt. Wir mussten die dann mühsam übersetzen in zwei Sprachen, damit auch die anderen, die in der Gruppe waren, verstanden haben, was derjenige erzählt hat. Und das hat einige Wochen gedauert und war sehr schwierig, weil es sehr belastend war für die Menschen, das alles nochmal zu erzählen. Es war belastend für die anderen, das mit anzuhören und auch die Geduld aufzubringen, die Übersetzung abzuwarten, so lange durchzuhalten, immer wieder zu kommen. Für manche war es auch ein etwas weiterer Weg, weil sie mit dem Bus oder irgendwie extra anfahren mussten. Also da war schon viel Engagement verlangt und es war sehr mühsam, die zusammenzuhalten, die Gruppe, weil man auch gar nicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, hat es überhaupt einen Sinn? Komme ich hier nur her und erzähle meine Geschichte und bin umsonst da gewesen, weil niemand die je erfahren wird? Und so war das am Anfang ein sehr mühseliger Prozess, wo ich mich heute noch wundere, dass wir das geschafft haben, dass überhaupt alle zusammengeblieben sind.
Und wer hatte die zündende Idee dann, eine Ausstellung zu machen?
Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, wo wir irgendwie ans Telefon gegangen sind und du hat gemeint, ich habe eine Idee, wir machen eine Ausstellung. Ich habe gesagt, das habe ich genau auch gedacht. Ja, lass uns eine Ausstellung machen. Und dann ist uns eingefallen, das war wie so ein Feuerwerk. Ne?
Kommt da Aaron. Ja, genau. Der nächstes Mal, die zweite Sitzung mit dieser Storyboard. Und hat gesagt, ich möchte einen Film über die Reise machen. Und dann haben wir gesagt, yes, das machen wir dann alles zusammen. Das.
Und so kamen eben die verschiedenen Elemente der Ausstellung dann rein. Also uns war ganz wichtig, dass wir alle Talente in der Gruppe einbeziehen und alle etwas dazu tun können. Also die Installationen sind auch entstanden, damit die Handwerker in der Gruppe
was
zu tun haben.
Ja, das Hauptziel in dieser Ausstellung war, wie können Sie diese Gruppe, diese Menschen motiviert, dass sie nicht langweilig sich fühlen? Weil das ist der Hauptziel von einem Projekt mit diesen Menschen zu machen.
Dass sie sich selbst nicht langweilen.
Genau, dass sie kommen, dass sie eine Motivation finden, dass sie überhaupt zu uns kommen. Sie kennen uns nicht und sie wissen, bis wir diese Ausstellung aufgebaut haben, sie konnten nicht vorstellen, was machen wir eigentlich. Das war für sie, wie die Frau Schindler gesagt hat, wir haben immer sich ein bisschen motiviert, dass sie kommen konnten.
Und zum Schluss hat sich dann herausgestellt, es gibt einen harten Kern von 8 Flüchtlingen, die dann als Kuratoren fungiert haben.
Genau, eigentlich war am Anfang 7 junge Leute, aber sind 3 gestiegen von der Ausstellung und 4 sind zu uns gekommen.
Und es hat sich dann herausgestellt, dass man 6 Kapitel bearbeiten möchte.
Ja, die Hauptsache am Anfang, wir haben über den Fluchtreise selber konzentriert und die Aufbau der Ausstellung ist mit der Zeit, eine Idee nacheinander ist zu uns gekommen. Wir haben immer Probleme, wie können wir das präsentieren? Dann kommt die Station danach. Und dann kommt die Idee mit den Installationen, auch nach diese Geschichte zu hören, nach die Recherchen im Internet über das politische Situation mit Flüchtlingen, aber auch alle nach die Fotos, die Handyfotos, was wir gefunden, war immer, was ist wichtig, diese Geschichte zu zeigen. Was ist wichtig, die Empathie von der Besucher zu kriegen. Und das ist das Ziel. Wenn man diese Empathie erreicht, dann hat denn diese Brücke gebaut, was wir gemacht mit unserer Ausstellung haben.
Und das war das Ziel, eine Brücke zu bauen.
Ja, das ist wichtig.
Zu den Gefühlen der Zuschauer, der Betrachter.
Genau, weil die meisten, wer hier in Deutschland oder andere Länder, sie, auch wir haben keine Vorstellung gehabt, was ist passiert in dieser Reise, was passiert mit diesen Menschen. Wir haben immer nur im Fernsehen oder Internet oder in Zeitungen gelesen. Aber richtig, diese Menschen zu erfassen, ihre Geschichte zu hören, ihre Gefühle zu hören, das war total anders. Und das spielt ganz wichtige Rolle, mit die Menschen auf der Flucht zu integrieren.
Was hat denn diese Arbeit an der Ausstellung für die Kuratoren bedeutet?
Das war ganz, 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 ganz wichtige Rolle, weil das war wie Therapie für sie. Das war durch diesen Prozess. Therapie war eine Sache, andere Seite war auch als Integrationsmittel. Die Therapie, dass ihre Gefühle, was sie nach dieser schwierigen Reise erleben und in ihrer Innern bleiben, dass sie raus, diese Gefühle ausgeben und ausschauen und mit ihren Gefühlen arbeiten. Und das ist ganz wichtig für diesen Integrationsprozess. Ich glaube immer, dass Kunst ist ein ganz wichtiges Heilungsmittel und es ist ein Heilungsprozess zu einem Integrationsmittel sein. Das Kunst und Kultur kann man einfach machen mit Menschen. Es ist einfacher Mittel mit Menschen zu machen, aber hinterher kann man viel erreichen.
Sie sagen, Sie glauben das.
Ja, ich glaube das.
Worauf stützt Sie Ihr Glaube, beziehungsweise haben Sie die Erfahrung gemacht, dass es stimmt?
Ja, das stimmt, weil zum Beispiel am Anfang, wie sagen, eine ganz, ganz einfache Sache. Am Anfang dieses Projekts, Sie waren alle schüchtern. Sie haben kein Selbstbewusst gehabt, dass sie mit vielen Leuten reden können, dass sie Auge zu Auge, sie haben immer, wenn wir eine Führung gemacht haben, steht da Ahmad oder Aaron oder Allah und sagt, ich habe das zu dir gesagt. Wenn ich sage, kannst du bitte erzählen, was passiert mit dir? Und er hat, ja, ich habe das zu dir vorher gesagt, kannst du das sagen? Aber nach einer Weile, sie haben angefangen, alleine zu erzählen. Wenn man sagt, kannst du bitte erzählen, was passiert in dieser Station, dann fingen sie an, alleine zu erzählen. Und man merkt das mit selbstbewusst. Und das war vielleicht ein ganz kleiner Schritt vor ihrer Integration. Aber das passiert nicht in der Ausstellung. Das passiert auch in ihrem Normalalltag, weil das reflektiert ihre Stärke. Sie kriegen mehr Selbstbewusst zu ihrer Innern, zu ihrem Charakter und dann geben das sie aus zu anderen Leuten. Und wenn die Besucher das sehen, sie sagen, wow, sie haben etwas erreicht, sie haben etwas gemacht und das war das Ziel.
Es ist ja eine Ausstellung, die keinen Zuschauer kalt lässt. Es ist ja sehr beeindruckend und berührend, wenn man sich darauf einlässt und hört die O-Töne und liest die Texte. Welche Erfahrungen haben Sie denn überhaupt gemacht? Wie erfolgreich ist denn die Ausstellung bis jetzt hier und heute gewesen?
Also wir haben uns gedacht während der Arbeit schon, dass die Ausstellung erfolgreich sein wird, weil wir selber so berührt waren. Wir haben einfach gemerkt, das ist wirklich etwas, was einen ganz stark anspricht. Und wir haben auch, wie Frau Elsa jetzt sagt, während der Arbeit gemerkt, wie sehr dieses Projekt gesellschaftliches Projekt ist, ein politisches Projekt. Und deswegen war uns klar, dass das Interesse daran sehr groß sein wird. Aber trotz allem waren wir dann doch überrascht, wie groß das Interesse war. Also wir haben ja am Anfang Mühe gehabt, das Geld überhaupt zusammenzubekommen für die Ausstellung. Das war nicht einfach, aber es ist uns geglückt. Wir wurden ja vom Land Rheinland-Pfalz, vom Bistum Mainz, von der Stadt Ingelheim und einer privaten Sponsorin unterstützt und haben dann schließlich in einem Möbelhaus, das abgerissen werden sollte, auf einer sehr großen Fläche unsere Ausstellung präsentieren können. Und wir haben eigentlich nur 4 Wochen, das Geld für 4 Wochen gehabt, um die Ausstellung zu zeigen. Und weil der Erfolg so riesig war, haben wir um eine Woche verlängert. Und also da gab es Tage, da war die Ausstellung so voll, dass es eigentlich nicht mehr schön war, weil man keine Ruhe hatte, sich alles in Ruhe anzugucken und Zeit zu haben, mit den Leuten zu sprechen und so. Es war so, dass die war den ganzen Tag geöffnet und es waren immer Geflüchtete da, die mit den Besuchern gesprochen haben, die durch die Ausstellung geführt haben. Wir hatten in den 6 Wochen 52 Gruppenführungen. Also manchmal 4, 5 an einem Tag, sodass wir selber nicht mehr konnten. Und was Doa vorhin gesagt hat, auch das war eine Therapie. Dieses immer wieder erzählen müssen, immer wieder darüber sprechen, sodass es irgendwann nicht mehr so schlimm ist, sondern es gehört einfach zum Leben dazu. Es ist die Vergangenheit gewesen, die hat man jetzt oft erzählt. Und ich glaube, dass für manchen in der Gruppe dadurch das einfach wieder auf Normalmaß in der eigenen Biografie geschrumpft ist und nicht mehr so etwas Erdrückendes, Großes, Erschlagendes hat.
Welche Erfahrung haben Sie in Wiesbaden gemacht? Die Ausstellung läuft erst ein paar Wochen. Welche Erfahrungen haben Sie bis jetzt gemacht?
Bisher haben wir auch hier ganz gute Erfahrungen gemacht. Wir haben gehört, dass es schon viele Anfragen für Führungen gibt. Also auch hier ist das Interesse sehr groß, besonders vor allen Dingen die Begegnung mit den Geflüchteten und mit den Kuratoren der Ausstellung. Meist ist es so, dass die Menschen eigentlich sich am meisten berühren lassen, wenn jemand da ist, der davon persönlich erzählen kann, was ihm passiert ist und wie es ihm heute hier in Deutschland geht. Also ganz wichtig an der Ausstellung ist ja auch nicht nur dieses die Abreise, der Aufbruch und das Ankommen zu erzählen, sondern auch darüber, wie es hier ist. Das ist zwar jetzt nicht der größte Teil der Ausstellung, aber ein ganz wichtiger auch, an dem man weiter anknüpfen kann.
Ja, es gibt ein Kapitel, das heißt Wir. Und da sind ganz, ganz berührende Sätze zu lesen. Zum Beispiel, auch lustige, ja, der schönste Raum in der Wohnung ist das Badezimmer. Also es handelt sich um Erfahrungen, die die Flüchtlinge hier gemacht haben und Gedanken, die sie hatten. Einer fühlt sich wie ein Adler, der seine Flügel verloren und wiederbekommen hat und nun höher und höher fliegt. Einer meint, die helle Seite ist in Deutschland. Einer war beeindruckt durch die Hilfe der Kirche. Einer sieht die Deutschen wie Engel. Einer findet, die einfachsten Dinge sind wertvoll, saubere Toiletten. Und einer sagt, irgendwann werde ich zu ihnen gehören. Das sind ja sehr eindrucksvolle und berührende Sätze. Wie sind die entstanden? Sind das so spontane Äußerungen oder steckt da ein tieferes Gefühl dahinter?
Wir hatten das so gemacht, dass wir der Gruppe oder den Einzelnen immer Aufgaben zu den Stationen gestellt haben. Also in dieser Station war die Aufgabe, macht mit eurem Handy Fotos von Dingen, die euch besonders verwirren in Deutschland, die euch besonders auffallen. Macht Fotos darüber, wo ihr euch in der Gesellschaft seht, wie ihr euch hier fühlt. Und so sind diese ganz unterschiedlichen Fotos entstanden. Zum Beispiel das Badezimmer, das der schönste Raum in der Wohnung ist. Wobei ich sagen muss, ich hätte es nicht gedacht, aber selbst das kann Missverständnisse hervorrufen. In Ingelheim hat eine Besucherin mir gesagt, es sei ja eine Unverschämtheit, dass die jetzt irgendwie sagen, der schönste Raum in der Wohnung ist das Badezimmer. Haben die denn keine anderen Probleme? Da sieht man mal, wie gut es denen geht. Und wir dann sagen mussten, er hat sonst nur ein Zimmer, ein 6-Bett-Zimmer und das Badezimmer ist der Raum, wo man endlich mal alleine sein kann.
So viel zum Stichwort Empathie.
Ja, genau. Aber ich glaube, wenn man nicht offen ist und also der Zuschauer und der Besucher pickt sich ja auch immer die Dinge raus, die ihn in seiner Meinung bestärken. Das ist, glaube ich, etwas Menschliches, dass man zuallererst mal Dinge sucht, die einem in der eigenen Meinung bestärken und es ganz viel Kraft kostet und eigene Wille auch, über den eigenen Tellerrand zu blicken und tatsächlich mal eine andere Perspektive einzunehmen. Wir haben das in der Ausstellung immer wieder versucht, die Besucher von ihrer Perspektive wegzulocken, ohne dass sie es so richtig merken.
Angst zu nehmen.
Genau, die Angst zu nehmen und mal einen anderen Blickwinkel zuzulassen. Zum Beispiel eben auch durch die Installation, die Hütte, die wir gebaut haben, die Jungs in unserer Gruppe gebaut haben, wo der Besucher wirklich gezwungen wird, sich mal in so eine Hütte reinzusetzen, auf so einer versifften Matratze zu sitzen und diesen riesen Bildschirm anzugucken, wo jemand aus der Gruppe, der Aaron Fisser, erzählen, wie es war, in einem Lager zu leben und gefoltert zu werden. Und ich hoffe einfach, dass, wenn man in dieser Umgebung ist, dass es einem leichter fällt, von seinem Wohlfühlstatus, in dem man sonst hier immer so lebt, mal ein bisschen Abstand zu nehmen.
Die Ausstellung Flucht 2.0, Odyssey to Peace, ist bis zum 2. April im Stadtmuseum Wiesbaden zu sehen. Und an dieser Stelle ist unbedingt das Engagement der beiden Organisatorinnen zu würdigen, die mit nimmermüdem Einsatz über einen langen Zeitraum hinweg das Projekt zum Erfolg geführt haben. Respekt! Um Flucht, Krieg und Angst geht es auch in den Liedern, die Erham Ahmed singt. Der Musiker aus Jarmuk, der mitten in den Trümmern des zerbombten Flüchtlingslagers Klavier spielte, ist international bekannt geworden. Ahmeds Odyssee hatte ein Ende in Wiesbaden. Inzwischen lebt er mit seiner Familie hier und soeben ist seine erste CD erschienen, Jarmuk, Music for Hope, erhältlich bei Palast Promotion. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Wir bleiben beim Thema Odysseus, so heißt der neue Erzählungsband des griechischen Schriftstellers Petros Markaris, Tod des Odysseus. Auch hier geht es um Irrfahrten, Flucht und Vertreibung. Markaris, durch dessen Kriminalromane wir einiges von der Krise in Griechenland verstanden haben, ist geboren und aufgewachsen in Istanbul und gerade 80 Jahre alt geworden. Manchmal befasst er sich literarisch mit seiner Geburtsstadt, so auch in einigen Erzählungen seines neuen Buchs. Wir haben die Autorin Jeanette Uya Yalaza gebeten, einen Blick in die Erzählung Drei Tage zu werfen. Jeanette ist in der Türkei als Angehörige der griechisch-orthodoxen Minderheit aufgewachsen und lebt in Wiesbaden.
In seinem Roman Der Tod des Odysseus erzählt Markaris 7 Krimi-Kurzgeschichten. Im längsten Kapitel Drei Tage beschreibt er den Pogrom vom 5. auf den 6. September im Jahre 1955 in der Türkei. In dieser Nacht wurden Geschäfte und Privatwohnungen von den Istanbul lebenden und arbeitenden Griechen, Armenier und Juden zerstört und geplündert. 14 Menschen kamen ums Leben. Markaris beschreibt diese Geschichte am Beispiel des Tuchhändlers Vasilis und seiner Frau Sotiria, die in Pera, heute Beolo, eine Tuchhandlung besitzen. In Pera leben und arbeiten überwiegend Armenier, Juden und Griechen. Vasilis Tuchhandlung läuft schlecht. Schuld daran ist der andauernde Zypernkonflikt. Es eskalieren Volksgruppenkämpfe zwischen Türken und Griechen. Die Türken boykottieren die Läden der Griechen. Die Istanbuler Griechen horten ihr Geld und transferieren es illegal nach Griechenland aus Angst. Die Türken nehmen es ihnen weg und verjagen sie aus dem Land, was nicht das erste Mal wäre. Als im September 1955 die türkische Zeitung Istanbul Express Meldungen über einen angeblichen Bombenanschlag auf das Geburtshaus von Atatürk im griechischen Thessaloniki verbreitet, kommt es zu Ausschreitungen. Tausende Menschen zerstören und plündern Geschäfte der Griechen. Jüdische und armenische Läden sind ebenfalls Opfer der Gewalttaten. Der September-Pogrom war kein Tabuthema in der Türkei. Das öffentliche Gedenken findet aber nur in Teilen der Bevölkerung und in den Medien statt. Die Medien haben 2005 zum 50. Jahrestag darüber berichtet. Aber bis heute gibt es kein staatlich initiiertes, unterstütztes Gedenken noch Denkmäler, die an Opfer vom Pogrom erinnern. In dieser und in zwei weiteren Geschichten spielt die Türkei eine große Rolle. Nicht als Feindbild, vielmehr als geografisch und psychologisch verlorene Heimat. Es stellt sich die Frage, warum Menschen trotz der Anfeindungen, Repression und wirtschaftlichen Benachteiligungen ihre Heimat nicht verlassen. Es ist offenbar sehr schwer, seine Wurzeln endgültig zu kappen. Diese Erzählung ist interessant für Menschen, die sich für die Geschichte, insbesondere für die aktuelle Geschichte der Türkei interessieren. Es ist erstaunlich, welche Aktualität und Parallelen die Geschichte zu der heutigen Zeit hat.
Empfehlenswert ist die Erzählung von Petros Markaris, besonders für Leser, die ihre Türkei-Studien vertiefen und sich mehr Kenntnisse verschaffen wollen. Und nicht nur was aktuelle Vorgänge betrifft, sondern auch historische Gegebenheiten mit ihren traurigen Kapiteln. Markaris verfasste übrigens auch Drehbücher für den griechischen Regisseur Theo Angelopoulos, unter anderem für Den Blick des Odysseus, den Markaris für den besten Film von Angelopoulos hält. Die Filmmusik hat Eleni Karaindo komponiert.